want Philly Philly?
Yeah, let's do it.
Philly special. Ready? Here we go, here we go. Tonight, easy, easy.
Down, down.
Here we go. Nach unserem schönen neuen Intro, ich bin immer noch ganz begeistert davon, treffen wir uns nach einer langen Pause mal wieder bei Birds of Germany. Eine ganze, ganze Menge zu besprechen. Und heute mit einem Special Guest, aber zunächst erstmal, VTech ist am Start. Grüß dich.
Grüß euch.
Der gute Gerald, dem geht's leider nicht so gut. Shoutout an Gerald. Ich hoffe, dir geht's bald besser. Der kann heute leider nicht. Aber wir haben einen großen Eagles-Fan bei uns zu Gast. Der eine oder andere kennt ihn. Andreas Heddergott, a.k.a. der Jogwasher. Hi.
Moin.
Moin. Wunderbar. Danke, dass du die Zeit genommen hast für uns. Wir haben ja in unserer letzten Episode noch über das klägliche Aus in den Playoffs in Tampa Bay gesprochen. So lange ist unsere letzte Episode schon her. Aber umso schöner, dass wir heute in dieser schönen Runde dabei sind. Aber wir fangen gleich mal mit dir an, Andreas. Für die, die jetzt dich zum ersten Mal überhaupt vielleicht hören, wer bist du? Was machst du?
Ja, also Andreas Heddergott, gebürtiger Flensburger, aber seit 88, 89 in Hamburg lebend. Jahrgang 1966, also schon 2-3 Tage älter. Selber früher auch gespielt in Flensburg, in Hamburg, in Wuppertal. Dann in der GFL an der Sideline als Equipment Manager bei den Hamburg Blue Devils von 99 bis 2004 aktiv gewesen. Da zuletzt auch als Sportdirektor. Über die Schiene 2004 in Missouri gelandet. Da war ich mit unserem damaligen Hamburger Head Coach Kirk Heidelberg. Da haben wir sozusagen einen Quarterback eingekauft, Darius Outlaw, der ist auch immer noch in Deutschland. Der ist jetzt Position Coach bei Berlin Thunder, hat bei den Adlern danach gespielt, hat auch bei den Rebels gespielt, hat in Darmstadt gespielt. Also der ist wirklich inzwischen seit 20 Jahren in Deutschland, lebt in Berlin, hat da eine Zeit lang den New Era Flagship Store betrieben, den gibt es aber inzwischen leider nicht mehr. Und dann auch noch mal ein bisschen Junioren-Nationalmannschaft gemacht. Da auch so ein, zwei Leute kennengelernt, unter anderem einen gewissen Björn Werner. Und dann habe ich am Sonntag vor 3 Jahren, während Corona, habe ich gedacht, Mensch, Podcast, du hast Zeit. Und da habe ich gedacht, was könnte ich machen? Und habe gedacht, nee, also ich bin ja nun Jogwasher, das ist amerikanisch umgangssprachlich für, ich sag mal, Zeugwart, kommt eigentlich von Jockstrap, also der Tiefschutz. So ziemlich das Einzige, was im amerikanischen Sport nicht vom Equipment Manager ausgegeben wird. Und hab dann gedacht, ja, irgendwas müsstest du machen, wovon du zumindest grundlegend ein bisschen Ahnung hast, wenn du nicht alles anlesen musst, weil sonst könnte ich ja auch meinetwegen einen Fußball-Podcast machen. Und hab gedacht, jetzt nur X and O's, was auf dem Platz passiert, davon gibt's schon so viel und auch sehr gute. Und das bin ich eben nie gewesen. Also habe jetzt auch nur bis Regionalliga gespielt oder wie ich immer sage, Bratwurstliga. Und dann bin ich drauf gekommen, Mensch, also das, was ich die inzwischen letzten 20 Jahre bei Missouri jährlich erleben durfte, da habe ich so ein bisschen Hintergrundwissen, habe ich gedacht, damit fängst du mal an. Mir war aber von Anfang an klar, dass ich nicht nur über Missouri sprechen kann, weil die Themen sind natürlich dann auch schnell endlich. Und habe mich dann in meinem Podcast so mit links und rechts beschäftigt. Meinetwegen mit, was sind das, was tragen die da auf dem Feld überhaupt? Was für Helme? Wo sind da die Unterschiede? Worauf muss man achten? Aber jetzt nicht aus Spielersicht, sondern immer für den Zuschauer, damit er so ein bisschen besser versteht, was passiert da eigentlich auf dem Platz? Worüber unterhalten die sich? Warum ist dies gefährlich? Warum ist das in der Diskussion? Warum werden Regeln angepasst? dann auch immer so ein bisschen Merchandise, habe mich auch mit Firmengeschichten beschäftigt, mit Adidas, mit Nike, was ja diese Woche nun ganz aktuell wurde. Und ja, mache das jetzt, wie gesagt, das dritte Jahr. Bin da inzwischen bei 171 Folgen und mache das in der Regel alleine. Also sabbel da denn so vor mich hin und orientiere mich immer so ein bisschen, was ist gerade aktuell, was könnte interessant sein. Dann auch eher so ein bisschen mit dem, ich sag mal, 80, 20, 70, 30 Richtung College.
Ja, sehr, sehr interessant. Also kann man nur empfehlen, wer den Jogwasher Podcast noch nie gehört hat, hört da auf jeden Fall mal rein. Sehr interessante Dinge, wie man gerade gehört hat, über Themen, die man sonst in Podcasts nicht so hört. Und ich habe gerade aktuell deine aktuelle Folge heute gehört, wo es dann ausnahmsweise mal aus gegebenem Anlass um Rundball-Jerseys geht. Und ich habe mich köstlich amüsiert. Wir hatten es vorhin im Off schon kurz. Ich hatte im Supermarkt einen Lachanfall. Also gerne mal reinhören, auch davor über Sportberichterstattung, über Equipment, Merchandise, Geschichtliches und Aktuelles und das Ganze im nordisch kühlen Akzent mit einer guten Prise Humor immer. Sehr empfehlenswert. Prima. Ich kann mich auch noch an eine Sache, die natürlich ganz wichtig ist für Eagles-Fans, erinnern. Du hast mit Carsten Spengemann ein Eagles-Special aufgenommen. Wie viele Stunden ging das nochmal? 3, 4?
Ja, diese Special-Geschichte, Carsten und ich haben früher tatsächlich zusammen hier in Hamburg Football gespielt, bei den Stormern Vikings und ich war dann 2, 3 Mal bei der Pille zu Gast, dann ist das aber wieder so ein bisschen eingeschlafen, dann habe ich meinen eigenen angefangen und dann haben wir letztes Jahr, das war eigentlich mal so aus der Not heraus, er brauchte Stoff für eine neue Folge, sagte, lass uns doch mal über den Team sprechen. Und da hatten wir angefangen mit den New Orleans Saints und da haben wir das noch so gemacht, wie wir das jetzt machen. Also remote, jeder bei sich in seiner Man Cave. Und das hat aber wieder oder über die Erwartung hinaus gut geklappt. Und dann haben wir ein paar mehr gemacht und haben inzwischen 15 und haben uns da im Laufe der Zeit doch deutlich gesteigert. Also ähnlich zu Teams, die häufiger mal den Namen wechseln, ist das von den Jungs mit der Bordeaux-roten Mütze in Washington bisher das längste. Ich glaube, da sind wir knapp an die 6 Stunden gekommen. Wir machen das ja dann auch, ich sag mal, wir lesen jetzt nicht nur ein Geschichtsbuch vor, wir machen das ähnlich wie wir heute im Dialog. Das heißt, wir sitzen inzwischen auch wirklich an einem Tisch uns gegenüber und Carsten sucht dann auch immer noch Soundfiles zu irgendwelchen bestimmten Geschichten raus, wo denn was war. Und dann geht das in die Richtung. Das läuft allerdings in Anführungsstrichen nur bei der Pille für den Mann. Da bin ich dann sozusagen zu Gast.
Also das Eagle-Special raussuchen, wer es noch nicht gehört hat. Ich glaube ungefähr 4 Stunden mal die ganze Geschichte der Eagles aufgearbeitet. Ich habe es sehr, sehr gerne gehört und obwohl ich mich schon länger auch mit der Geschichte der Eagles beschäftige, auch noch einiges mitgenommen, das auf jeden Fall hören. Und damit sind wir ja auch beim Punkt, warum du auch heute hier bist, denn Eagles-Fan bist du ja auch.
Ja, ganz kuriose Geschichte eigentlich. Also ich bin 1988 im Januar das erste Mal nach Amerika. Meine damalige Freundin war Au-pair in Philadelphia und so bin ich in Philadelphia gelandet. In der Saison im Januar waren schon Playoffs, da waren die Eagles aber gar nicht dabei, weil die in der Saison mit 7-4, meine ich, Vorletzter geworden sind. Das heißt, sie waren nicht in den Playoffs. Hatte vorher hier in Deutschland schon mal so ein bisschen losen Kontakt mit Football. In Flensburg ist 1987 ein Team entstanden, die Flensburg Sealords. Da habe ich dann 88 nach dem Amerika-Aufenthalt dann auch meine aktive Karriere begonnen. Und da lief dann Playoff-Football im Fernsehen, unter anderem.
Welche Position, wenn ich einhaken darf?
Running Back und auch so ein bisschen auf Tight End. Ich kam von der Leichtathletik und hatte eine relative Geschwindigkeit. Wenn man mich heute sieht, kann man sich das kaum vorstellen. Das ist aber genauso wie das Jahrzehnte her ist, ist das die mehrfach von 10 Kilogramm her. Also damals habe ich so um die 75 Kilogramm gewogen. Das kann man sich heute schwer vorstellen. Aber da hatte ich auch noch Haare auf dem Kopf zum Beispiel. Und so bin ich als Running Back da gelandet, weil ich eine relative Geschwindigkeit hatte. Und und damals in Philadelphia dann das letzte Spiel von Walter Payton gesehen. Am 10. Januar, Washington gegen Chicago. Also ich habe da im Januar kein Eagles-Spiel gesehen, aber war in der Stadt unterwegs. Ich war beim Basketball. Damals hatte ich vom Basketball noch überhaupt keine Ahnung. Fand den Dicken von Philadelphia aber ganz geil, Charles Barkley. Der wurde nicht Game-MVP, das wurde so ein anderer Typ mit der 23 von Chicago. Ich zurück nach Deutschland. Ich sag mal, Jungs, ich habe ja vom Basketball keine Ahnung, aber kennt ihr Michael Jordan? Wenn du das heute erzählst, dann denken die alle, sag mal, was hast du da drüben geraucht? Philly Cheesesteak zu viel? Oder? Aber da hat mich eben die Stimmung in der Stadt, dieses Underdog, es war, hier in Deutschland hast du gesehen, ja, du hast die 49ers gesehen, als das anfing, also hier speziell hier in Hamburg, da waren die 49ers sehr, sehr beliebt. Das war ja nur auch noch die Zeit vor dem Salary Cap. Da waren die ja auch noch eine relative Dynastie. Die Cowboys, und da habe ich gedacht, ja, nee, also Mainstream fand ich ja nur schon immer nicht so ganz ansprechend. Und so bin ich bei Philadelphia geblieben und auch hängen geblieben. Und damit, das wisst ihr ja nun auch, da seid ihr ja auch leidgeprüft. Wir sind ja damit eher, ich sag mal, am Rande. Auch wenn Football heute deutlich populärer ist, aber ich weiß das, wenn ich im Laden, ich habe auch eine Zeit lang bei einem Footballhändler gearbeitet, wenn ich da Eagles-Klamotte anhatte und als wir den Super Bowl gewonnen haben, ja, ist klar, ne, jetzt bist du Eagles-Fan. Ich sage, nee, Freund der Sonne, ich bin das seit 88, ich bin durch so manches Tal der Tränen gegangen. Da wird dann schnell gedacht, ja klar, die sind jetzt populär, das ist jetzt so ein Bandwagoner, wie der Ami sagt, aber nee, ich bin da schon länger dabei und habe mich auch für solche Entscheidungen wie Michael Vick gerade gemacht und dafür dann auch schon mal verbal Haue kassiert.
Okay, also richtigen Bezug auch. Du warst dort Januar 1988, da war meine Mutter mit mir im vierten Monat schwanger. Also so lange, so viel Erfahrung habe ich nicht. Aber ja, eine schöne Geschichte. Vitek war ja auch du bist ja auch per Ort dazu kommt, Vitek. Du warst auch in Finnland. Mhm,
gar nicht mal so viel später. Also bei mir war es, wenn ich richtig rechne, 92 dran. Ich bin auch schon nicht mehr der Jüngste. Das war mit 17 bei einem Schüleraustausch in South Jersey, also Burlington County. Also mehr oder weniger Steinwurf über den Fluss auf der anderen Seite. Halt bei einer Familie dort zu Gast gewesen und du kennst es ja, also dort gibt es keine andere Religion als das und da bin ich irgendwie automatisch angesteckt worden. Also es war dann zwar für mich irgendwie in dem Alter dann jetzt gar nicht mehr so leicht, das zu verfolgen, also YouTube oder gar Fernsehen hat es eigentlich nicht gegeben, also du hast eigentlich vielleicht irgendwie aus der Zeitung manchmal irgendwie ein paar, du hast mitbekommen, wer in den Playoffs gekommen ist und solche Dinge, aber es war wesentlich einfacher, also wesentlich schwieriger überhaupt, das zu verfolgen. Also ich kann mich erinnern, seltsamerweise, die war auf Eurosport, in den frühen Tagen von Eurosport, die haben aus Gründen, die mir nicht mehr nachvollziehbar sind, lauter Eagles-Spiele übertragen, eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob die einen speziellen Deal hatten, aber es gab mal die Möglichkeit, auf Eurosport ein paar Spiele in der Nacht zu sehen. Also das hat sich dann aber auch wieder aufgehört. Aber was ich eben irgendwie sagen sollte, also ich bin ja eigentlich sozialisierter bzw. aufgewachsener Österreicher und bin 2006 das erste Mal länger in Deutschland unterwegs gewesen bei der WM. Und da ist mir eigentlich so, überall hast du halt Sommermärchen gehabt und Deutschland fahren und pipapo. Und ich glaube, die einzige Stadt, die mir irgendwie so ein bisschen mit Philadelphia, was die Kultur und die Nähe zum Sport ähnlich mir vorgekommen ist, war Gelsenkirchen. Weil dort waren zwar irgendwie ein paar Deutschlandfahnen in den Fenstern hängen, aber eigentlich hauptsächlich Schalke. Also, und so ist es mir ein bisschen so vorgekommen, auch dieses Hyperlokale. dieses eigentlich ein Sportverein, der halt so extrem mit der Gegend und auch irgendwie auch Arbeiter, also Blue-Collar-Geschichte verbunden ist. Und deswegen, also es ist nur so eine Nebenbeobachtung, dass halt dieses Eagles-Fans halt etwas sehr Regionales, Lokales sind. Also,
ja, das passt aber auch zu, ich sag mal, meinem Werdegang, denn damals lief der erste Rocky, das heißt, da war irgendwo schon im Kino gesehen, da war so ein gedanklicher Bezug zu Philadelphia und dann, wie du sagst, das vor Ort erlebt, wie die da ich war in der Bulls, in der alten Börse damals, angeblich, das sagen sie aber wahrscheinlich an jeder Ecke, das Philly Cheesesteak in Philadelphia, also auch wie dieses Philly Cheesesteak, wie diese Speise, diese, was ja eigentlich, ja, kommt drauf an, welches Fleisch du verwendest, aber geht ja auch schon so ein bisschen Richtung Fast Food. Wie du ganz richtig sagst, wie dieser Lokalpatriotismus. Und ich kann das gut nachvollziehen, was du von Gelsenkirchen sagst. So stelle ich mir, der ja nun von Fußball wenig Ahnung hat, aber so Blue Collar und das sind unsere Jungs. Und egal, ob gut oder schlecht, wir stehen zu denen. Ja. Und ich war dann, im aktuellen Stadion war ich tatsächlich noch nicht. Ich war im Veterans Stadium, war ich 2-3 Mal, unter anderem. Und da hatte ich Tickets 20 Meter neben der Auswechselbank. Das war so eine Loge und der war an dem Wochenende nicht da und hatte die in den freien Verkauf gegeben. Und so wie Vitek gerade sagte, mit Internet und so weiter war er noch nicht. Das heißt, ich habe wirklich von Deutschland aus in Philadelphia angerufen und wollte Karten reservieren. Und der war völlig geflasht, dass ein Deutscher für die Philadelphia Eagles Karten haben wollte. Und die Woche vorher, das war ein Monday Night Game, das war gegen die Chicago Bears. Da haben wir im legendären 700er-Level gesessen. Aber weit ab von jedem Stunk. Wir saßen hinter der Endzone in der allerletzten Reihe. Also hinter uns ging es nur noch senkrecht nach unten. Und das alte Veterans Stadium, so ein Stadion, das würde in Deutschland keine Baugenehmigung bekommen. Also da musstest du dich eigentlich anleihen, um da hochzukommen. So steil war das. Vitek wird jetzt lachen und sagen, ja, ihr alten Flachland-Tiroler, was wisst ihr schon von Steil? Da waren wir also, wie gesagt, in der allerletzten Reihe im Stadion und die Woche drauf. Wir kriegten die Karten auch wirklich erst an dem Tag, an dem sogenannten Will Call Booth. Und wir waren zu dritt und ich nehme die Karten in die Hand. Ich sage, hier steht 100er Level. Wo soll das denn sein? Und dann waren wir wirklich auf Spielfeldlevel. Und das war das erste Spiel. Das war die 75 Jahre NFL-Saison. Sie trugen beide Throwback-Uniformen und die andere Mannschaft waren die Green Bay Packers. Und das war das erste Spiel mit Reggie White bei den Green Bay Packers. Und da hat sich Philadelphia dann mal wir haben nicht mit Schneebällen nach Santa geworfen, von seiner anderen Seite gezeigt und haben dem einen grandiosen Empfang bereitet. Denn das war natürlich vorher der Minister of Defense. Das war natürlich der Sohn der Stadt mit Jerome Brown und so weiter, die Jungs, die da vorne den Verkehr geregelt haben. Und der war nun das erste Mal wieder da und das Spiel habe ich gesehen. Das war allerdings auch das letzte Live-Spiel vor Ort, was ich seitdem gesehen habe. Das liegt nur auch daran, dass ich seit 20 Jahren in die Mitte noch von nirgendwo zum Klamotte waschen nach Missouri fahre. Insofern selbstgewähltes Schicksal.
Herrlich. Wenn ich da neugierig sein darf und einhaken darf, also ich kenne natürlich deine Tätigkeit bei Misu und all das, aber wie läuft das jetzt eigentlich praktisch ab? Also ich meine, wie lange packst du eigentlich da so vor der Saison? Also erzähl einfach mal.
Ich war bei den Blue Devils der sogenannte Sportdirektor. Bock zum Gärtner. Wie gesagt, ich kann Wäsche waschen, ich kann Helme schrauben, aber X und O's, ja, natürlich kann ich so ein Spiel beurteilen, ich bin kein Coach. Aber der Mann, der damals der Hauptsponsor war, der Geschäftsführer von der Vermarktungs GmbH war, der hat gesagt, wenn der Heidelberg da jetzt rüberfliegt wegen des Quarterbacks, ich möchte, dass da deutsche Augen dabei sind. Du fliegst mit rüber. Ich sag, was soll ich? Naja, wir haben das genauso gemacht wie damals, als die im selben Jahr kam die NFL Europe nach Hamburg, da bin ich dann auch mit nach London und so bin ich darüber, aber ich wusste, sobald wir da drüben durch die Tür kommen, trifft der jede Menge alter Bekannte, denn der Missouri Coaching Staff damals war fast 1:1 der ehemalige Toledo Rockets Coaching Staff und bei Toledo war Heidelberg früher Assistant Coach Und einer seiner alten Coaches-Kollegen hat ihn angerufen und hat gesagt, du, wir haben hier einen, ich habe dich ja mal in Deutschland besucht, der würde vom Niveau her passen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Mitglied in der amerikanischen Equipment-Manager-Vereinigung und hatte mir rausgesucht, wer in Missouri der Equipment-Manager ist. Denn wenn die Coaches da über Gamefilm gucken und wenn der Quarterback dit macht und der linke tackelt mit dem rechten Auge, blinzelt und den kleinen Zeh, dann wird es ein Sweep über rechts und muss ich mir nicht angucken. Bringt mich fast so schnell in den Schlaf wie ein Formel-1-Rennen. Und deswegen hatte ich mit dem Equipment-Manager Kontakt aufgenommen. Und das war auch so ein bisschen, ich hatte Pech, der hatte Magen-Darm. Und damals brauchtest du ja für Amerika noch ein anderes Handy. Damals war das ja noch nicht von den unfachmännisch ausgedrückt Frequenzen alles dasselbe. Heute sind das ja Tri-Band-Handys. Du kannst mit deinem iPhone oder mit deinem Galaxy oder wie sie alle heißen, darüber. Damals hättest du ein spezielles amerikanisches Telefon haben müssen. Und ich stand jetzt Anfang Februar vor verschlossenen Türen. Und ich denke, ja, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Und kriegte den dann, aber konnte dann mir da einen Computer kapern, konnte dem eine E-Mail schreiben, denn ich kannte da ja auch keinen. Und wir sind dann doch zueinander gekommen und ich bin dann im Herbst 2004 und Herbst 2005 nochmal wieder nach St. Louis. Da war mein Coach aus aktiven Tagen und der hatte uns eingeladen. Da sind wir jeweils zu dem Spiel nach Missouri. Und ich habe immer nicht verstanden, warum ich mich nach dem Spiel mit dem Equipment-Manager nicht treffen konnte. Ich hatte ja keine Ahnung, was da so alles passiert. Hier wäre das Spiel vorbei. Jetzt musste er doch hier wieder in seiner Bude sein. Und wir sind dann 2005, meine Frau und ich, unter der Woche nochmal zu ihm hin und kamen dann ins Klönen. Wir stellten fest, über drei Ecken gleiche Bekannte. Und der sagte, Mensch, komm doch im nächsten Sommer, im Sommer 2006 mal zu uns. Wir machen hier im Sommer zwei Wochen, immer von Donnerstag bis Samstag, Summercamps für Highschool-Kids. Das war damals auch noch eine Art Recruiting-Tool. Das heißt, die hatten Leute da, die sie sich angucken wollten. Das war dann auch so ein Teil des Official Visits. Und da bin ich dann 2006 das erste Mal rüber. Hab bei dem privat gewohnt. Das wusste ich alles vorher nicht. Der hatte vier kleine Kinder, drei davon Töchter. Und ich habe gedacht, ich würde irgendwo auf dem Campus wohnen. Aber der hat mich gleich bei sich zu Hause untergebracht. Und ich sagte auch so beim zweiten Abendessen, ich sag mal, wir haben uns ja nur zwei, dreimal gesprochen. Ich sage, aber du hast hier kleine Töchter, du hättest dir ja hier sonst was ins Haus holen können. Nö, sagt er, den Eindruck hatte ich nicht. Und der stellte mich so ein bisschen auf die Probe. Ich sage immer 2006, ich war 40, das war meine Mini-Midlife-Crisis. Ich kam aus Amerika wieder, meine Frau brauchte in dem Sommer vier Wochen, um mich wieder auf die Erde zurückzuholen, weil ich meinte, das ist da drüben das gelobte Land. Die können alle über Wasser laufen, die machen aus Wasser gutes Craft-Bier. Und er sagte, nee, Andreas, das ist jetzt hier Sommer, hier ist entspannt. Wenn die Saison ist, sagt er, das, was du aus Deutschland erzählt hast, wir haben hier auf Deutsch gesagt, die gleichen Arschlöcher wie bei dir zu Hause. Komm mal im Herbst, wenn die Saison ist, ich lade dich ein, du wohnst wieder bei uns und dann kommst du wieder an die Sideline. Naja, gesagt, getan. Ich bin dann im September 2006 wieder rüber und das hat er mir im Nachhinein erst erzählt. Der wollte wissen, bin ich jetzt jemand, der da wie vom Donner gerührt steht und mit jedem, gut, damals gab es noch keine Selfies, aber der von jedem ein Autogramm haben wollte, oder ist das jetzt einer, mit dem er arbeiten konnte? Ich muss gestehen, mein erstes Spiel war bei Texas A&M und mit Einlaufen und 70.000, das ist zwei Umbauten her, inzwischen passen da ja über 100 ins Kyle Field. Da war ich schon die ersten fünf Minuten so ein bisschen, oha, dass ich das hier alles so mitmachen darf und so weiter. Aber dann den Schalter umgelegt und gemerkt, okay, du bist jetzt hier, du sollst hier arbeiten. Dann ist es da drüben ja was anderes. Bei uns ist das hier alles Hobby. Wir gehen nach dem Spiel mit den Spielern ein Trinken und so weiter. Das ist da drüben natürlich alles anders, deutlich professioneller. Und der stellte fest, ja, dem Headergott ist das egal, ob er da jetzt den Starting Quarterback oder den dritten Backup, der die Gatorade-Flaschen auffüllt, stehen hat. Der nimmt ihm die Klamotten ab, sagt, Diggi, zieh mir die Hosen aus, ich muss die Wäsche waschen. Und dementsprechend hat er gesagt, komm nächsten Sommer wieder, du musst aber deine Frau mitbringen. Gesagt, getan. Und daraus wurde dann eine Freundschaft über die Jahre und über die Fernung. Und ich bin dann in der Saison zwischen zwei, zuletzt sogar acht Wochen rübergeflogen, habe da privat gewohnt. Das Ganze nicht offiziell. Also ich habe kein B1, B2-Visum oder sowas. Habe da auch kein Geld bekommen. Ich durfte mitlaufen. Ich war in der Zeit oder bin in der Zeit Teil des Teams da drüben. Wird sozusagen in Klamotte bezahlt. Und ja, so bin ich da, bin da vor Jahren, so kommt der Hashtag auf Social Media auch zustande. Vor Jahren machte da die lokale Zeitung mal wieder eine Geschichte über den Equipment Manager. Und irgendwie kriegte der mit, also der passt hier altersmäßig nicht so rein. Die haben da 2, 3 Vollzeitkräfte und für Rest haben die da eine ganze Handvoll studentische Hilfskräfte, sogenannte Student Manager. Und die sind dann 18, 19, 21 oder sowas. Naja, und ich war ja nur 20 Jahre älter und hatte ja einen komischen Akzent. Wie man ja jetzt hört, man kann ja nicht, ich kann ja nicht verleugnen, von wo ich komme. Und das spiegelt sich natürlich auch im Englischen wieder. Und die machten dann eine Story aus, daraus. 1,5 Seiten in der Tageszeitung, The German Import at Mizzou oder The German at Mizzou. Und so bin ich da reingerutscht. Obwohl inzwischen der Head Coach dreimal gewechselt hat, auch seit 5 Jahren ein neuer Equipment Manager, bin ich immer wieder eingeladen worden. Und hab so natürlich, du bist Deutscher, gut, Baseball außen vor, in dem amerikanischen Nationalsport und dann bist du auch noch Equipment. Ich fliege so tief unterm Radar, dass ich überall mit hin durfte, dass Leute mir auch Sachen erzählt haben, weil sie wussten, ja, das steht nicht morgen früh im Internet oder auf Instagram, jetzt wo es das gibt, oder solche Geschichten. Das heißt, ja, durch diese Kombination deutscher, amerikanischer Sport und dann auch noch Wäsche waschen, der muss so bekloppt sein, dem kannst du alles erzählen, da passiert schon nichts.
Hammer.
Und dementsprechend, so bin ich da gelandet. Das fragen mich öfter Leute, weil sie sagen, Mensch, das würde ich auch gerne mal. Ich sage, ja, ich habe dafür leider keine Schablone, keine Blaupause. Das war wirklich persönliches Glück, dass das so geklappt hat.
Wahnsinn.
Sprachlos. Sind wir selten.
Wahnsinn. Okay. Ja gut, das ist, ich glaube, so viel gibt es nicht. Also es gibt immer mal Leute, ich hatte das jetzt, das weiß ich jetzt nicht, wie viel Marketing dahinter steckt. Bei Kansas City war letztes Jahr im Trainingslager auch ein Deutscher. Das kann aber sein, dass das irgendwelche Studenten sind, die drüben studieren. Also so völlig ohne Bezug. Gut, es ist da drüben natürlich auch einfach. Ich hab ja keine Ambition. Ich will da nicht die Karriereleiter hoch. Ich will nicht dies oder das. Und wenn der sagt, hier ist eine Zahnbürste und jetzt mach mal die Helme von innen sauber. Ja, dann mache ich die Helme von innen sauber. Ich bin ja froh, dass ich da solche Einblicke habe. Und dementsprechend ist das ein Geben und Nehmen. Aber wie gesagt, es ist kein so macht man das, sondern da ist jede Menge Glück dabei gewesen, muss ich gestehen. Irgendwas muss ich da richtig gemacht haben, in Anführungsstrichen.
Geil. Ich habe jetzt gerade einen Freeze leider. Ich hoffe, man hört mich noch.
Ja,
alles
gut.
Okay, gut. Wahnsinn. Also der Jogwasher aus Mizzou und diese ganzen Geschichten, sehr, sehr hörenswert. Wir hatten es gerade von 1988. Es gibt noch jemand, der 1988 geboren ist. Und das ist unser neuer Offensive Coordinator, Kellen Moore. So jung ist der, wusste ich gar nicht. Kommen wir mal zu den neuen Coaches der Eagles. Und ja, ich frage euch, was haltet ihr von Kellen Moore als OC?
Ja, also ich denke irgendwie jetzt, man wird sich das erst ansehen müssen, aber ich bin da relativ zuversichtlich. Also ich meine, schlechter als letztes Jahr kann es ja nicht mehr werden, was auch immer die Gründe dafür waren. Kellen Moore hat ja bei den Cowboys ganze Arbeit geleistet, jetzt bei den Chargers war es weniger gut, wobei die Chargers ja eher so grundsätzlich nicht besonders gut aufgelaufen sind, aber ich bin zuversichtlich, dass er ist halt pass-heavy und dass er halt die Kreativität reinbringen kann, die wir vermisst haben. Also wir haben ja im Prinzip 2 Receiver, die gefüttert werden wollen, vielleicht jetzt sogar noch einen dritten brauchbaren. Dann Dallas Goedert und Saquon Barkley jetzt dann auch noch, die können beide Pässe fangen. Also ich denke, dass die offensiven Weapons, die wir haben, mit denen kann ein Kellen Moore schon ganz gut was anfangen und auch eben im kreativen Laufspiel. Also ich bin zuversichtlich, was Vic Fangio betrifft, alter Hase, nicht allseits beliebt, was man so hört. Also hat er, glaube ich, in Miami durchaus nicht nur Freunde, aber der stammt ja aus Pennsylvania hat eine eigene Schule, die wir werden sehen, ob wir das personelle Material da haben, aber jetzt ist nur Carsten kurz weg und ich bin verwirrt.
Nur mein Bild.
Ah, okay.
Alles klar.
Okay, dann Andreas.
Bei dem Alter von Kellen Moore, darüber bin ich auch gestolpert, denn der ist ja erst 2018 als Quarterback-Coach bei Dallas angefangen. Der hat ja vorher da wirklich noch als Backup selber auf dem Platz gestanden. Dann war ja die 3 Jahre in Dallas Offense-Coordinator und wie du sagst, dann letztes Jahr bei den Chargers. Ich habe heute Morgen dazu extra nochmal nachgelesen. Ich bin gespannt, wie sie ihn dann jetzt wirklich, wie viel freie Hand er bekommt. Denn Sirianni hat sich da ja, ich sag mal so ausgedrückt, so nach dem Motto, die Offense ist seine. Und jetzt zuletzt, gestern war ja NFC Coaches Frühstück. Da hat er sich da wieder so, ja, wir stimmen uns noch ab und mal sehen, wohin das geht. Und da bin ich mal gespannt. Aber wie der gesagt hat.
Muss er ja sagen. Also ich meine, er ist der Head Coach und er ist ein offensiver Head Coach, noch mit Receiver-Hintergrund, um das Gesicht nicht zu verlieren. Und der wird nicht sagen irgendwie, ja, ich habe jetzt alle Zügel aus der Hand gegeben und Kellen Moore ist jetzt dran. Also deswegen, ich denke, das ist eher PR und Kellen Moore, er wird natürlich mitreden dürfen. Aber ich denke, Kellen Moore wird die Freiheiten haben, weil daran hängt ja im Prinzip der Job von Sirianni.
Ja, und bei Fangio bin ich ganz bei dir. Wenn man sich das mal so anguckt, die letzten Jahre ist er immer für 3 Jahre irgendwo gewesen. Von 11 bis 14 bei San Francisco, dann von 15 bis 18 bei Chicago, von 19 bis 21 sogar als Head Coach in Denver. 2022 war er schon mal Consultant in Philadelphia. Das heißt, die haben schon mal miteinander sich beschnuppert.
Aber offensiv muss man übrigens anmerken.
Genau. Umso bemerkenswerter. Aber da hat er sich ja recht deutlich geäußert. Wahrscheinlich aus dem Hintergrund, wie du ihn gerade ansprachst. Also da darf der wohl erstmal schalten und walten. Also Erfahrung hat er. Ich glaube schon, ganz richtig, wie du sagst, es kann eigentlich nur besser werden. Wie weit jetzt Devonta Parker, das, was ich gelesen habe, er ist nur immerhin schon 31. Und die Amerikaner haben ja bekanntlich für alles und nichts eine Statistik. Und auf der Position, was er sich auf den ersten 3 Metern, ist er jetzt irgendwie in Sachen Separation-Trennen von seinem Gegnern, war er statistisch gesehen der Langsamste. Naja gut, also irgendwas müssen die Eagles ja gesehen haben, dass sie sich den geholt haben. Denn das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, dass wir nächstes Jahr nicht nur auf die beiden bekannten Waffen immer werfen. Das macht dann ausrechenbar. Und insofern, glaube ich, macht die Verpflichtung von Saquon Barkley, die ja eigentlich auch komplett gegenläufig ist. Also man sieht, was wir dieses Jahr hatten mit 2 Running Backs, die natürlich dadurch auch beide im Pro Bowl gelandet sind, aber eher für schmales Geld. Und das ist ja momentan sowieso so ein Trend, dass Running Backs am besten noch Geld mitbringen müssen, wenn sie irgendwo anfangen wollten. Und wir haben ihm jetzt für die nächsten 3 Jahre 37,75 Millionen an die Hand gegeben. Aber ich glaube, der hat nochmal richtig Bock. Und auch in der O-Line haben wir jetzt Umstellungen. Da ist natürlich Wortspiel in der Mitte ein ganz großes Loch, das es zu füllen gilt. Nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich. Da bin ich gespannt, ob der Hennessy, der hatte ja so ein bisschen Health-Probleme, Gesundheitsprobleme die letzten Jahre. Wenn der fit ist, ist das, glaube ich, eine gute Verstärkung. Was ich nicht so ganz verstanden habe, auch wenn die Fachleute das so sehen, man kann natürlich sagen, auch er ist wieder günstig. Das eine Jahr, lass mich nachgucken, 1,9, das andere 2,6 Millionen. Den Pickett, Also nicht aus Eagles Sicht, sondern aus Sicht des Pickett. Denn er konnte sich in Pittsburgh nicht durchsetzen. Der wird sich ja gegen Jalen Hurts in diesem Leben nicht durchsetzen. Also da muss der, glaube ich, schon, weiß ich nicht, beide Beine zusammengebunden haben und eine Hand auf dem Rücken oder sowas, dass der an ihm vorbeikommen könnte.
Ja, aber ich denke, der Pickett-Move ist halt für die Eagles ist es ein günstiger NFL-erfahrener Backup. Pickett ist jetzt selbst großer Eagles-Fan, von daher...
Ja, ist ja da irgendwo in der Ecke groß geworden, ne?
Ja, ja, also von daher, das passt schon, ich glaube, Ocean City, also das ist, glaube ich, durchaus an der Küste, ja. Heißt es dort, aber ich glaube nicht, dass der erwartet, sich, dass er Hurts, an Hurts vorbeizieht. Das ist nicht mal eine Promille-Chance da. Also wenn Hurts gesund bleibt, gibt es da null Chancen. Also ja, Hurts ist Franchise-Quarterback und da führt kein Weg vorbei. Aber ich meine, wenn er sich entwickelt und jetzt in Ruhe die Zeit bekommt, also das ist ja bei Rookie-Quarterbacks, er ist zwar jetzt kein Rookie mehr, sondern im dritten Jahr, aber trotzdem, wenn man den Quarterbacks ein bisschen Zeit zum Entwickeln gibt, ist das niemals ein Fehler. Und wenn... Ich sage mal aus Eagles Sicht, wenn jetzt plötzlich so wie letztes Jahr sich 28 von 32 Starting Quarterbacks verletzen, dann kannst du den traden. Und plötzlich steht er irgendwo da und hat Zeit zum Entwickeln bekommen und hat vielleicht einen Starter-Job in einer Offense, die auf ihn zugeschnitten ist. Also beziehungsweise nicht zugeschnitten, wo er halt die Waffen hat. Also ich rede jetzt von den Eagles. Hurts mal verletzt, kann Pickett vielleicht mal zeigen, was er mit vernünftigem Waffenarsenal zu leisten imstande ist und halt getradet werden und dann plötzlich doch seine Karriere reaktivieren.
Ja, also wie du sagst, er ist ja wirklich ein Schnapper. Und das ist ja etwas, was ich die letzten Jahre sowieso nicht so ganz verstanden habe, dadurch, dass ich das nur eben schon seit, oder du ja ganz ähnlich schon so lange guckst. Früher warst du als Quarterback, als Rookie, warst du die ersten 2-3 Jahre, warst du der Clipboard-Jesus. Da hast du an der Sideline gestanden, da durfst du das Brett halten oder mit dem Kopfhörer rumspielen, aber das war's. Und heute werden die ja, Justin Fields ist ja genauso ein Beispiel, das sind ja alles keine schlechten Leute. Aber wenn du natürlich als Nichtschwimmer gleich in das tiefe Ende vom Becken gestoßen wirst, dann müssen wirklich die absoluten Besten bleiben dann nur noch oben, beziehungsweise sie haben, wenn du denen dann auch noch einen Wackerstein um den Hals hängst, da hat er ja gar keine Möglichkeit, schwimmen zu lernen, um am Bild zu bleiben. Und genauso sehe ich das. Der Pickett hatte jetzt nur wirklich nicht die besten Möglichkeiten in Pittsburgh und da hat man dann vielleicht, indem man ihn gleich in die Starterrolle gedrückt hat, auch vielleicht die falschen Erwartungen gehabt. Und insofern, tut nicht weh und Mariota wollte sowieso weg. Das ist ja, so sehr ich den mag, auch irgendwie so ein bisschen ein unsicherer Kandidat. Insofern sind wir da, glaube ich, jetzt besser aufgestellt.
Die einzige Frage, die man sich in dem Zusammenhang stellen kann, ist halt, ob Tanner McKee, von dem der ja viele Freunde hat, bei den Beatwritern und die im Training gesehen haben, ob das ihm den Weg versperrt. Aber Ich denke, irgendwie, wenn er sich weiter beweist, kann der auch, der kommt ja in sein zweites Jahr, hat er durchaus noch eine Zukunft. Aber was noch zu Kenny Pickett als Nachtrag ist, ich meine, schau dir die Klasse davor an, die als viel stärker gewertet worden ist, mit Justin Fields, mit Wilson, wer war da noch? Und da waren ja 3-4 Quarterbacks dabei, die alle irgendwie ganz groß gehypt worden sind. Und eigentlich hat sich keiner davon durchgesetzt, wenn ich mich nicht täusche. Also das war ja dann, wie heißt der Justin Fields und der andere war, weil der jetzt Backup bei den Cowboys ist, wie heißt dann?
Sagen, ich weiß es nicht. Das klassische Beispiel letztes Jahr. Der eine ist in Houston gelandet und der andere in Carolina. Dem einen haben sie aufgrund seines Wonderlegs, auf seines kognitiven Tests bei der Draft, bei der Combine gesagt, ja nee, den nehmen wir nicht, den dürft ihr haben, Houston. Wir nehmen hier den anderen aus, Ohio State. Ja, und komplett anders ausgegangen. Also ja, hängt sicherlich auch davon ab, was bekommt man da an Coaching, was ist das Umfeld, was für Möglichkeiten hat man auf dem Platz, was für Anspielstationen Und insofern, aus Eagles Sicht, die haben da jetzt einen Drittrunder weggegeben, zwei mögliche Siebenrunder und nächstes Jahr, was weiß ich, glaube ich, noch ein Viertrunder. Da sind ja auch wieder jede Menge Klauseln mit drin. Und insgesamt für 4,5 Millionen für über zwei Jahre, also kann man aus Eagles Sicht, glaube ich, nicht viel falsch machen.
Ja, ich meine, natürlich müssen wir das, wenn wir schon mittendrin sind im Roster Building, ich meine, Saquon Barkley hast du auch angesprochen, ich meine, der kostet ein Schweinegeld, aber ich muss sagen, mir scheißegal, ich habe Bock darauf, den zu sehen.
Ja, ich also will,
ist natürlich überbezahlt, irgendwie Howie Move, irgendwie viel zu untypisch und so, aber ich habe verdammt Bock auf den, also einfach aus Spaßfaktor, selbst wenn der gesund bleibt, hey, ich mir egal, wenn er überbezahlt ist, ich hab's so abgefeiert, als sie den als er unterschrieben hat. Klar, ich meine, du hättest wahrscheinlich für die Hälfte des Geldes Tony Pollard oder Austin Eckler oder irgendwie von diesen ganzen Leuten irgendwie jemanden unterschreiben können und das wäre genauso gut gewesen. Aber hey, fuck it, ich habe Bock und Run the Ball-Leute, die haben ihr Grinsen noch immer nicht aus dem Gesicht bekommen.
Ja, und was ich so über die amerikanischen Medien so quer gelesen habe, die haben alle Bock und sagen, also jetzt mal die finanzielle Seite so ein bisschen außen vor, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die alle gesagt, Alter, die Eagles, die haben aber alles mal richtig gemacht auf der Position, weil Barkley war ja nur auch nicht so ganz glücklich. Ja gut, es kommen auch vielleicht ein, zwei Verletzungsgeschichten mit dazu, aber da ist man sich doch weitestgehend einig, dass das passt wie Arsch auf Arme, hätte ich fast gesagt, aber das sagt man ja nicht. Also, dass der genau da reinpasst und dementsprechend, ich bin wirklich sehr gespannt und bin da bei dir. Ich bin gespannt, ich freue mich, was da geht. Aber denn, das ist ja auch einer der, entschuldige, die beiden anderen, die waren ja jetzt, die haben ja gut abgeliefert, aber das ist ja jetzt ja auch nochmal einer, der nimmt ja nochmal einen Defender mit auf die Reise, weil der körperlich nochmal wieder eine ganz andere Geschichte ist.
Ist ja, vor allem ist er Three-Down-Back, also ich meine, das hatten wir ja schon lange nicht mehr, aber weil du auch die Verletzungen angesprochen hast, also es gibt ja auch immer den Vergleich mit Christian McCaffrey, der ja eigentlich vor seinem Wechsel nach zu den Niners auch als extrem verletzungsanfällig galt, also die haben, das waren zwar alles Dinge, die nicht wirklich zusammengehangen sind, also die Verletzungen, die er gehabt hat, also quasi Pech auf gut Deutsch, und so hat eigentlich auch Saquon Barkley ein bisschen den Ruf von verletzungsanfällig zu sein. Jetzt, wenn ich dich als Football, College und NFL sind zwar verschiedene Welten, aber die großen Programme sind ja ähnlich professionell geführt. Wie sehr kann man das steuern? Also, weil die Eagles haben ja in den letzten paar Jahren, nach einigen weniger so guten Jahren, extremes Verletzungsglück gehabt. Und wenn du dir jetzt als quasi von der Innenseite her das Ganze ansiehst, die Medical Teams, wie sehr kann man das beeinflussen als Team?
Habe ich tatsächlich ein praktisches Beispiel. Das ist mir vor Jahren in Missouri passiert. Dadurch, dass ich so viele Jahre da bin, kannte ich natürlich auch einen Großteil aus dem Staff. Und das eine Jahr war ich da und ich sag mal, Casey, das war einer von den Trainern, also von den Physiotherapeuten. Das war da der zweite Mann nach dem Doc. Ich sag, Casey, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, aber ich habe dich noch nie so viel in all den Jahren hier bei uns abhängen sehen, wie in den Jahren vorher oder dieses Jahr so oft wie in den Jahren vorher. Ich sag, woran liegt's? Blöde gefragt, hast du nichts zu tun? Nee, sagt er. Wir haben ja in der Offseason einen neuen Strength and Conditioning Staff gekriegt. Und was die in der Offseason gemacht haben, solche Sachen über die, schönen Gruß an alle aktiven Footballer, in der Offseason immer gerne mal gelächelt wird, ja, Rumpfstabilität machen und Eisen fressen und Kondition und Dehnen und so weiter. Das kann einen riesen Unterschied machen, wie man da rangeht. Bollst du Kraft oder bist du da etwas neuer unterwegs? Du gehst da mit einer sanften Methode ran. Und dann hängt natürlich auch davon ab, was kann der Medical Staff? Was hast du für Möglichkeiten? Wissen die, was die tun? Natürlich hängt es auch vom Spieler ab. Ich muss da immer an meinen Lieblingspflegefall Antonio Brown denken. Wenn du da barfuß in die Syro-Kammer in die Eisbox reingehst, ja, dann musst du dir nicht wundern, dass du mit den Füßen festfrierst. Man muss die Möglichkeiten natürlich auch zum einen als Spieler richtig nutzen und zum anderen muss der Medical Staff die auch wissen, richtig einzusetzen. Also bei einem Running Back kann ich mir vorstellen, Schienbeine, Knochenhaut, das ist etwas, wenn die sich entzündet, da brauchst du nur mit dem Finger gegenschnippen und aus dem Jungen wird auf einmal ein Stabhochspringer. Das passiert durch Überlastung, durch Laufen, viel Trainieren auf diesem Kunstrasen und so weiter. Also wenn du da entsprechend das richtig steuerst, wenn, und das hört sich jetzt vielleicht wirklich ein bisschen komisch an, selbst in Sachen Ernährung kann das einen großen Unterschied machen. Ich hatte gerade im letzten Herbst die Chance, ich habe mich da mal mit den Ernährungsberaterinnen in Missouri zusammengesetzt und darüber auch mal im Waschsalon mal eine Folge gemacht. Also das sind so viele Zahnräder, wie du ganz richtig vermutet hast, die da eine Rolle spielen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Aluhut, aber wenn du nicht so ganz glücklich bist, dann schlägt sich das vielleicht auch auf deine Gesundheit nieder. Sprich, Saquon war jetzt nicht der Glücklichste. Der Coaching-Staff, die Giants-Fans mögen es mir verzeihen, da hast du ja manchmal wirklich gefragt, Jungs, wer macht euch denn morgens die Schuhe zu? Oder tragt ihr alle nur Schlipper, hier die weißen Dinger aus dem Hotel? Und das kann auch ein Punkt sein, denn jetzt ist er motiviert, jetzt hat der Bock, das ist nochmal eine neue Möglichkeit. Er kann sich nochmal beweisen, denn als der aus dem College war, da haben die ja gesagt, Alter, das ist der Nächste, der kann übers Wasser laufen. Also der wird alle Rekorde brechen und ich bin da recht positiv, weil so wie er sich gegeben hat, was ich gelesen habe, ich habe da jetzt hier auch auf YouTube die Tage diesen 10-Minuten-Clip gesehen. Gut, das ist natürlich
per Art pur.
Mein erster
aber Tag adorable, also aber so niedlich. Also da spricht jetzt der Vater in mir irgendwie, ja. Aber so niedlich und die Tochter ist schon verkauft, also
ja. An die Eagles. Ja, ich meine, das war doch großartig. Erster Besuch und sie singt den Fight-Song, also mehr geht nicht. Das sind, glaube ich, die Summe der Dinge, wie der Amerikaner sagt, Intangibles, das sind Sachen, die kannst du nicht unmittelbar messen, das ist keine Statistik, aber ich glaube, das spielt eine Rolle und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei, denn Hurts hatte ja nun letztes Jahr auch ein, zwei Mal einen Plattfuß und den haben sie doch da ganz fix wieder auf die Spur gebracht.
Also, wo man natürlich auch anmerken muss, dass die Eagles hier relativ modern, glaube ich, seit der Chip Kelly-Ära agieren, dass sie halt viel mit Analytics arbeiten und halt auch Ernährung und auch die modernen medizinischen Trends immer aufgreifen und halt seit Sirianni sehr darauf achten, eher leichtes Training zu machen. Also es gibt dieses Eisentraining gibt es ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Da wird viel leicht trainiert, viele Walkthroughs und solche Dinge. Also das spielt, glaube ich, schon eine Rolle.
Ja, das ist ja die Summe der Belastung. Also das, wir sehen das ja in Anführungsstrichen immer nur am Spieltag. Aber die müssen jeden Tag in Kraftraum und die müssen ja die ganze Woche sich darauf vorbereiten. Und wie du richtig sagst, diese alten Weisheiten, Eisen stehlt Eisen. Wir trainieren die ganze Saison über mit Pads und Vollkontakt und Krawall und Remi-Demi. Das ist Quatsch. Dann ist am Ende der Saison bist du kaputt. Und das muss man sehr dosieren. Und da hilft es bestimmt immer, den das Ohr auf der Schiene zu haben, zu wissen, Mensch, was passiert, was kann man anders machen und wie kann man sich den Belastungen, wir haben inzwischen mehr Spieler als früher, das wird vielleicht noch mehr, wenn du in Anführungsstrichen Pech hast, kommst du in die Playoffs, da musst du eigentlich erst deinen besten Football spielen und. Also das Ganze ist ja, um mal wieder Fünfer ins Phrasenschein zu schmeißen, das Ganze ist ja kein Sprint, das ist ein Dauerlauf, das ist ein Marathon und da hoffe ich, dass wir da erfahrungsgemäß ganz gut aufgestellt sind. Also ich muss da jetzt auch an unsere Offense-Line denken, wo wir letztes Jahr ja auch immer wieder Probleme hatten und wie schnell die dann doch wieder da waren, wo es ja am Anfang hieß, oh Gott, das dauert 2, 3, 4 Wochen und in der nächsten Woche stand er wieder auf dem Platz. Also da müssen die schon ganz gut dabei sein.
Wahnsinn. Ich habe einfach nur Kellen Moore angesprochen und die ganze Offense Free Agency wurde besprochen.
Ja, das liegt, man kann immer nur, ich war ja mal in der Werbung tätig, die Kampagne kann immer nur so gut sein wie das Briefing und das Briefing stammt von dir.
Ja, hätte ich das gewusst, da hätte ich mir ja schnell noch ein Abendessen geholt. Ja, also,
Entschuldige.
Ich liebe das ja, es ist mega, es ist wunderbar. Aber wir haben jetzt auch schon ein bisschen länger gequatscht und wir wollen ja vielleicht noch mal kurz auf die Defense-Seite schauen. Da ist es ja genau andersrum, wenn wir heute so ein bisschen mit dem Alter sind. Du hast gesagt, 68er Baujahr bist du, Andreas, noch mal 10 Jahre.
66er sogar.
66, oh, Entschuldigung, da habe ich es falsch in Erinnerung gehabt. Aber noch mal fast 10 Jahre älter als du, also quasi das Gegenteil zum jungen Koordinator, ist neu auf der Defensive-Seite mit dem alten Hasen Vic Fangio. Auch dort natürlich auch noch weitere Free Agency News, denn da gab es ja auch Neuzugänge. Ein Wort noch zu Saquon Barkley. Er ist, ich glaube, das ist heute erschienen, bei dem Kelce-Podcast zu Gast. Das habe ich mir heute angesehen, angehört, ist sehr hörenswert. Hat sich auch zu der neuen Rule-Änderung mit dem Hip-Tackle-Ban geäußert und meinte so viel dazu, dass in seiner ganzen Karriere er, glaube ich, zweimal so getackelt wurde und alle mal irgendwie ein bisschen den Ball flach halten sollten. So häufig ist dieser Tackle gar nicht. Das ist seine Meinung dort in diesem Podcast. Habe ich mir heute angehört. Hört euch das mal gerne an.
Ja, also ich glaube auch technisch, wenn du dir anguckst, wie das gehen soll, der packt ihn an der Hüfte, verlegt sich dann mit seinem ganzen Gewicht auf das Bein. Hatte gestern jemand auf X gepostet und da hatte da ein Beispiel, wie ein DB auf den Tight End losgeht und den tief rausnimmt und so nach dem Motto, naja, wir werden nächstes Jahr deutlich mehr Bänderverletzungen, Kreuzband und so weiter bei den Tight-Ends-Verletzungen sehen, weil dieser Hip-Drop-Tackle jetzt verboten sei. Da bin ich jetzt, und ich bin wahrhaftig kein Coach, aber das ist, glaube ich, ein Tackle, der ja an der Line, hinter der Line, aber im Open Field, du hast gar nicht die Zeit, wenn du da von vorne kommst oder da diesen Tackle anzusetzen. Also das war ja auch so ein bisschen Tenor, so nach dem Motto, naja, also wir kümmern uns um hier etwas, was im Prozentbereich, aber im einstelligen Prozentbereich an Verletzungen verursacht. Und mal weitergedacht, wo sollen die Defender denn jetzt noch hin? Also oberhalb des Halses darfst du, oder halb der Schultern darfst du ja schon gar nicht mehr ran. Jetzt wird es unterhalb der Hüfte auch schon überschaubar. Also so langsam wird es schwer, dass daraus dann nicht aus jedem Tackle ein Flaggenfestival wird. Also das stelle ich mir in der Theorie schwer vor, denn in der Praxis schwer vor. Aber gut, ich mache nur Wäsche, das überlasse ich den Coaches.
Sehr gut, okay. Also Saquon Barkley, geil natürlich, wir freuen uns. Aber schauen wir doch noch mal kurz zumindest auf die Defensive-Seite. Vic Fangio, fast ja eine Rückkehr zu den Eagles, kann man fast sogar sagen. Bryce Huff ist gekommen, wahrscheinlich geht Hassan Reddick noch. CJ Gardner-Johnson ist wieder da. Und ich glaube, das reicht erstmal. Bitteschön.
Ja, also bei CJ, da haben natürlich die Ohren Besuch gekriegt, muss ich gestehen. Also gerade, wenn ich mir das Ende der Saison in Erinnerung rufe, euer Ernst, Jungs, ihr steht da nicht, damit wir vollzählig sind, sondern wäre gut, wenn sich das Defensive Backfield mal so ein bisschen, ich sag mal, an ihre Jobbeschreibung erinnert. Und da glaube ich, dass wir mit CJ Gardner-Johnson den richtigen Rückkehrer wieder haben. Der hat Bock. Wir können da hinten jede Menge Hilfe gebrauchen. Bei Huff müssen wir mal sehen, hat der genug Puste, hat der genug Bombs für drei Downs, aber ist auch eine Verstärkung. Der hat da bei den Jets ja auch schon ganz gut aufgeräumt. Und insofern hoffe ich mal, ich glaube, unsere größte Achillesferse war wirklich die Passverteidigung und das kann nur besser werden. Vielleicht kann ja auch Fangio mit all seiner Erfahrung da mit dem vorhandenen, in Anführungsstrichen, Material noch ganz andere Ergebnisse erzielen.
Vitek, du bist doch der Scheme-Experte, Vic Fangio. Was ist das für eine Defense? Und mach dein Mikro an.
So, ja. Du, um die Fangio-Defense zu erklären, das bräuchte man wahrscheinlich Stunden und es ist auch zu langweilig. Aber ich denke, so ein typisches Beispiel sind die Safeties, die von denen relativ viel verlangt wird. Also normalerweise fängt Fangio mit Too High an und also die stehen relativ tief und bewegen sich dann relativ schnell, um den Quarterback vereinfacht gesagt zu verwirren. Verlangt auch von den Linebackern Ähnliches. Also da kannst du auch mal erwarten, der braucht halt flexible Linebacker, die auch mal in Coverage gehen können, aber auch gleichzeitig rushen können. Deswegen, das erklärt auch die Verpflichtung von so Leuten wie Zach Baun, der von den Saints gekommen ist. Das ist so ein Hybrid-Linebacker, der sowohl in den Pass-Rush gehen kann, eben aus einer 3-4-Position, Aufstellung und aber gleichzeitig auch in Coverage droppen kann. Das heißt, aber wie gesagt, also so die Safeties sind eigentlich so das Typische von der Fangio Defense. Und es wird viel verlangt von den Safeties. Da ist GJ natürlich ein guter Mann, weil der halt auch als Nickel die entsprechende Flexibilität hat als Safety. Ob er jetzt Fangio geeignet ist, wird sich erst zeigen müssen. Ich würde ja noch hoffen, dass wir noch einen Safety holen. Jemanden, der Erfahrung hat. Ich meine, der Simmons wäre dann natürlich der perfekte Name, der will wahrscheinlich aber zu viel Geld. Es gibt auch den, der ist noch immer Free Agent, wie heißt dann? Jetzt ist mir der Name natürlich entfallen, der Veteran von den Bears, der Eddie Jackson, kann das sein, habe ich das? Also ist auf jeden Fall ein Safety von den Bears noch unterwegs, der auch die besten Jahre mit Fangio gehabt hat, dass man so einen holt, um die Position abzusichern. Und also wie gesagt, die Fangio-Defense ist jetzt nicht speziell blitzheavy, aber versucht halt, ist hinten raus relativ flexibel. Das könnte uns ganz gut zugutekommen. Einfach um da irgendwie einfach die Baustellen zuzumachen. Ob wir jetzt das Material dafür haben, wird sich erst zeigen. Die wohl prominenteste Verpflichtung bisher, glaube ich, ist neben Bryce Huff ist jetzt Devin White als Linebacker, der letzte Saison eine beschissene hatte. Also die war, aber eben, wie Andreas angesprochen hat, das war so eine Saison, wo man gemerkt hat, da passt es nicht mehr, da will jemand nicht mehr wirklich und bringt jetzt auch die Leistung nicht. Also da gab es ja irgendwie so Vertragsgeschichten, wo er Geld verlangt hat und gedroht hat, quasi die Saison auszusitzen, was dann eh nie passiert. Aber da hat es einfach nicht mehr gepasst und der hofft halt, dass er an die Leistungen seiner ersten ein, zwei Saisonen, glaube ich, herankommt, wo er, glaube ich, als Rookie oder zumindest im zweiten Jahr in den Pro Bowl gekommen ist. Und Devin White hat ein bisschen den Ruf, ein bisschen zu viel zu freelancen und sich nicht an das Scheme zu halten. Und das wird sich bei Fangio natürlich zeigen müssen, ob die beiden zusammenkommen, weil ich glaube, wenn Fangio etwas nicht mag, dann ist es Freelancing, also sprich, wo die Spieler die Entscheidungen selbst oder ja, das Heft in die Hand nehmen und da ihre eigenen Lösungen suchen, kann funktionieren, aber ich glaube, Fangio ist eher jemand, der sein System exakt umgesetzt haben will. Und die große Frage natürlich vor dem Draft ist jetzt natürlich, was passiert auf Cornerback? Da werden wir wahrscheinlich sicher noch vor dem Draft nochmal drüber sprechen, aber ich bin ja der Meinung, dass wir in der ersten Runde einen Tackle holen. Es gibt einfach zu viele Tackles derzeit, außer es fällt jemand wie Cooper DeJean oder einer von den Top 2-3 Cornerbacks zu uns, wovon ich nicht ausgehen würde. Aber ich, mein Bauch sagt mir, wir nehmen einen Tackle und schauen, was mit dem Material, was wir noch haben, machbar ist. Dass man vielleicht eventuell in der zweiten Runde jemanden einen Dartwurf macht. Aber an sich ist unser Corner-Raum ja ganz gut gefüllt. Also mit Talenten wie Kelee Ringo und Eli Ricks und wie sie alle heißen. Und möglicherweise sagt man sich, wir hoffen vielleicht sogar auf einen Bounceback von von ja, James Bradbury. Aber wird man sehen.
Also das Draft, so, aber das Draft-Fass können wir jetzt nicht aufmachen. Das machen wir ein anderes Mal. Ein Spoiler vorab, ich bin da ganz anderer Meinung. Aber das besprechen wir dann.
Da muss ich gestehen, wäre ich jetzt auch schwach auf der
Brust. Jungs, Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Mach die alleine fertig. Ich muss mal
auf. Muss los? Okay.
Hat mich sehr gefreut.
Alles Gute in die Berge, hätte ich fast gesagt. So stelle ich mir das ja südlich der Elbe alles vor. Und vielen Dank.
Alles klar. Mach's es gut. Ja. Tschüss.
Ciao. Also,
Family ruft bei WTEC. Wir haben auch schon fast eine Stunde gequatscht. Andreas, du als gut vorbereiteter Mensch, wie hat es dir hier gefallen bei uns?
Mir hat es sehr gut gefallen, weil wir hatten da ja oft schon mal drüber gesprochen. Als letztes Jahr die Carolina Panthers in Berlin waren, hatte ich da ja so ein bisschen die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu gucken. Und habe da dann erst gelernt, wie organisiert das deutsche NFL-Fanwesen ist. Und bin so natürlich dann auch auf euch gekommen. Denn war ja schön, dass Carolina da gut organisiert war. Gut, die haben mich dann auch zu dem Preseason-Spiel eingeladen und so weiter. Aber da ist mir das Hemd natürlich immer dichter als die Hose. Sprich, wollte ich wissen, was ist mit den Eagles. Und deswegen hat mich das natürlich besonders gefreut, dass wir beiden denn da in Kontakt kamen und du gesagt hast, du Mensch, dann komm doch mal bei uns im Podcast vorbei. Und ich gelobe da auch Besserung. Ich werde da jetzt öfter mal reinhören, denn das ist ja der nächste Treppenwitz. Ich mache einen Podcast oder ich mache zwei Podcasts mit Carsten auch noch ein, aber ich selber höre wenig Podcast. Außer einen höre ich, beziehungsweise da gucke ich mir dann immer, das suche ich mir, weil er das immer so in Häppchen thematisch aufteilt, Rich Eisen. Das ist eine meiner Hauptinformationsquellen. Generell informiere ich mich in erster Linie über US-Medien. Und insofern war es mal schön, heute mit gefiederten Freunden sprechen zu dürfen.
Mega. Ja, wir haben uns auch riesig gefreut, dass du da warst. Von mir aus ist das auf jeden Fall hier ein Auf Wiederhören. Ja?
Sehr gerne.
Vielleicht schaffen wir das. Wir haben am Ende unseres Podcasts heute noch eine neue Rubrik. Die wird hinten dran geschnitten, die wurde schon aufgenommen. Vielleicht zur kleinen Überleitung, spielst du Fantasy-Football?
Nicht mehr, muss ich gestehen. Ich habe das viele Jahre gespielt, zu dem passend, was Vitek sagte. Das war früher nicht so einfach und kriegt man einen Opening-Roster. Dazu bin ich früher an Flughafen und habe mir die USA Today geholt, weil da war dann in mikrokleiner Schrift von jedem Team das Opening-Day-Roster, weil damals gab es nichts mit Camp-Coverage oder sowas. Ich habe zwar viele Jahre und Jahrzehnte die Sports Illustrated im Abo gehabt, aber das ist ja, wie der Name sagt, eine Illustrierte, also das war auch nicht tagesaktuell. Ich habe viele Jahre über ESPN gespielt, live, mit Live-Draft und so weiter, aber ich habe das mal, da haben wir das mit Freunden zusammen gemacht und da fingen die auf einmal an, sich über Pancakes als Statistik in der Offense-Line auseinanderzusetzen und sich auch regelrecht in die Flicken zu kriegen. Da habe ich gesagt, so jetzt wird es mir ein bisschen zu bunt. Und deswegen bin ich da ich habe es da noch mal im College versucht, über 2-3 Jahre. Aber da war ich dann nun der komplette Exot. Und insofern habe ich da die letzten Jahre Pause gemacht. Dabei ist es heute, ich sag mal, einfacher denn je. Ich hatte, als ich das noch gespielt habe, da habe ich das dann auch richtig gemacht. Ich hatte sogar ein Abo von Fantasy Guru. Und da kriegtest du ja dann Donnerstag, Freitag, Samstag seitenweise, also es kam digital, Reports inklusive Wetterbericht, damit du wusstest, pass mal auf, die spielen auf Rasen, das regnet, das könnte für das Laufspiel das und das heißen. Und also selbst wenn man Fantasy nicht spielt, durch diese Fantasy Reports erhält man inzwischen so viel Background für so ein Spiel, dass ich das eigentlich alleine deshalb schon wieder anfangen müsste.
Ja, dann kannst du ja jetzt noch weiter zuhören, ja, denn wir haben zum ersten Mal unser Fantasy-Update mit unserem Fantasy-Profi Stefan aufgenommen. Da geht es auch nur um, ja, wie ist das heute, auch welche Apps sind da heute dabei.
Ja.
Wir haben auch Ligen bei den Eagles Germany, wo wir miteinander spielen. Da sind mir O-Line-Pancakes noch nie begegnet. Und,
ich weiß auch nicht, ob das wirklich eine Statistik war oder ob die alle einfach nur unterhopft waren.
Ja, wahrscheinlich. Apropos Unterhopfung, auch da nochmal ein kleiner Hinweis an den Jogwasher-Podcast. Craft Beer ist dort auch immer wieder Thema. Höre ich auch immer sehr gerne zu. Inselbrauerei, schämt euch. Und
Sie haben es ja wieder
ich sag jetzt. okay, gut. Also, immer interessante Sachen. Und jetzt folgt das zum ersten Mal, aber wir wollen es regelmäßig machen, das Fantasy-Update mit Stefan. Und ich sage in den hohen Norden, sagt man zur Verabschiedung, sagt man aber nicht Moin oder sagt man auch Moin.
Du, Moin passt zu jeder Tages- und Nachtzeit, so kannst zum Hallo sagen. Das ist so, wir sind ja einfach gestrickt, deswegen haben wir ein Wort für vieles. Also kannst auch Moin sagen.
Wunderbar. Ja, oder ich nehme unser Soundboard und bedanke mich bei dir, dass du Gast warst und Abfahrt für das Fantasy-Update.
Dankeschön, Abfahrt.
Das Fantasy-Update, neu bei Birds of Germany oder Birds of Fantasy in diesem Fall. In unregelmäßiger Regelmäßigkeit, wir wissen es noch nicht ganz genau, wollen wir uns hier austauschen über ein Thema, das jetzt gerade in der Off-Season, Draft-Season ein großer Bestandteil von vielen Football-Fans ist, aber mit Sicherheit noch nicht von allen. Und deswegen wollen wir natürlich auch, weil es Teil unseres Club-Lebens auch ist, uns ein bisschen über Fantasy austauschen und dafür haben wir keinen geringeren hier als den Eagles Mr. Fantasy, bekannt als Go Birds, Stefan, grüß dich.
Hallo Carsten, schön hier zu sein.
Ja, viele kennen dich, du bist als Go Birds bei Sleeper wahrscheinlich sehr bekannt. Und ich glaube, bei unserem Discord heißt du auch so, oder? Ich meine, da hast du den gleichen Namen.
Ja.
Ich hab, perfekt, dann weiß man auch, wie man dich ansprechen kann.
Immer mit GoBirds.
Immer mit GoBirds. Wie viele Ligen spielst du in Fantasy?
Ist unterschiedlich. Ich sag, was mal der Hauptbestandteil der Ligen, die ich spiele, die wo man managt. Da kommen wir nachher dazu, die unterschiedlichen Arten noch von Fantasy. Sage ich mal, bin ich immer bei 20, 25. Vielleicht auch mal ein paar mehr.
20, 25 Fantasy-Ligen, die du managst und noch ein paar weitere, die so nebenbei mitlaufen. Mhm. Also ordentliches Pensum, ordentlich Erfahrung auch. Wie lange spielst du schon Fantasy?
6 Jahre.
6 Jahre, ja. Ja. Ich spiele erst Fantasy seit 2 Jahren. Und zwar auch nicht zuletzt wegen dir und deiner Initiative. Du hast ja ein paar Ligen auch gegründet, hier für uns vom Fanclub. Da bin ich auch mitgezogen worden. Also ich habe nicht ganz so viel Erfahrung, aber ich bin auch mittlerweile richtig dabei. Macht mir auch sehr, sehr großen Spaß. Und wir wollen ja jetzt heute mal für Neulinge, die sagen, ja, ich gucke gern Football, ich schaue gern Eagles, ich verfolge die NFL, aber Fantasy, ich weiß nicht, das ist so ein großes Thema, ich traue mich da gar nicht so ran. Was bedeutet das überhaupt? Ich habe Angst, schlecht zu sein oder ähnliches. Was können wir denn den Leuten sagen oder was sagst du, wie kann man ganz gut einsteigen?
Also erstmal, wie gesagt, es muss auch Spaß machen, ja, und zum Thema den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, wenn sie nicht genau wissen, wo sie hin müssen, ist es mittlerweile online, ja, über verschiedenste Apps leicht zu erreichen. Die Mitspieler, alle sind immer sehr hilfsbereit, die helfen gern, wenn jemand das neu anfängt, mit Tipps, mit Ratschlägen, mit ein bisschen Hilfe, sich auf der App zurechtzufinden. Also da darf man keine Scheu haben, wie gesagt, das sind alles nette Leute. Die helfen gerne, da kann man denen die Scheu nehmen. Und das andere, ja, ich denke, für die, wo es nicht wissen, um was bei Fantasy Football geht, es ist ein fiktives Spiel anhand wo das Scoring anhand einer realen Sportart, also der NFL, das wird dann übertragen über die Settings auf diese Liga. Ich vergleiche das immer ganz gern, man kennt alle früher diese Beispiele, wie diese Bundesliga-Manager, was es früher gab. Ja, ich sage, bei mir war es immer Amiga, ja, manche sind ja ein bisschen jünger, die kennen Amiga ja nicht mehr. kann man das ein bisschen vergleichen. Kicker, genau, ja. Ja, Comunio. Comunio ist immer ein Beispiel oder ein Begriff, der vielen geläufig ist. Und das Gleiche gilt dann halt auch für die NFL, auf das Fantasy-Football bezogen. Ja. Also ein interaktives Online-Management-Spiel für die NFL. Ich hoffe, das war verständlich.
Ja, ist ein guter Vergleich. Ich finde es beim Fantasy-Football sogar fast noch ein bisschen realistischer, weil diese Kicker, also da habe ich früher mal so gespielt, das basierte dann auf Noten und diese Noten gibt ja einfach irgendjemand. Also was sind das für Noten? Beim Fantasy-Football, also man stellt sich ein Team zusammen und die Spieler, die man hat, die Punkte, die sie auf dem echten Feld erzielen, die übertragen sich in die App, wobei es natürlich dann beim Scoring in jeder Liga, und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, auch individuelle Einstellungen gibt, auf die man achten muss. Ne?
Natürlich, natürlich. Das gibt's, also das kann man ganz individuell einstellen. Es gibt hunderte verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die gängigsten Begriffe, wo in dem Fall immer auftauchen, sind zum Beispiel das Standard, das Half-PPR und das PPR. Also Half-PPR heißt ja nichts anderes wie Half-Point per Reception und PPR Point per Reception, also ein ganzer Punkt pro gefangenen Ball, ein Punkt oder einen halben Punkt. Im Fall von Standard gibt es dafür keine extra Punkte. Das sind so die gängigsten Spielweisen und dann kommt es darauf an, mit wie viel Positionen spielt man. Spielt man mit mehr Running Backs, spielt man mit mehr Wide Receiver, die auch nicht nur anhand ihrem Passfang, sondern auch wie viele Yards die machen. Und das kann man aber auch immer unterschiedlich einstellen. Ja, wird ein Running Back besser bewertet, wenn er einen Pass fängt, weil es nicht seine Hauptaufgabe ist. Also zig Möglichkeiten.
Ja, aber natürlich dann mit großen Auswirkungen auf die Spieler, die man sich dann natürlich dann draftet, denn auch bei Fantasy wird gedraftet und das ist natürlich ein ganz großer Bestandteil. Deswegen auch jetzt gerade zu dieser Zeit ja so beliebt und alle gucken, alle wollen, wer ist dabei. Ich glaube, wir müssen nochmal grundsätzlich auf Redraft und Dynasty mal kurz zwei Worte verlieren, weil das natürlich ein großer Unterschied ist. Ja. Kannst du da nochmal eine kurze Erklärung geben?
Natürlich. Es gibt verschiedene Spielweisen. Redraft ist, wie der Name schon sagt, man draftet neu. Jedes Jahr, also das ist nur eine Saisonspielart für die jeweilige Saison, stellt man sich sein Team zusammen, wohingegen das Dynasty-Format, wie der Name schon angelehnt ist, über einen längeren Zeitraum geht, wo man sein Team draftet. Es gibt dann immer, man hat Rookie-Picks wie in der NFL, man hat einen extra Rookie-Draft dann im Frühjahr meistens und man kann diese Picks traden, man kann, ja, dann gibt es, wie ich sage immer, Dynasty ist wirklich ähnlich Real NFL. Es gibt Teams, die sind Contender, es gibt Teams eher nicht. Die kriegen halt bessere Rookie-Picks und so baut man sich sein Team über verschiedene Zyklen über die Jahre dann zusammen und im besten Fall dann auch erfolgreich zu sein. Was ich nicht vergessen darf, es gibt noch eine Mischart. Das sind die sogenannten Keeper-Ligen. Nach der Saison, das kann man aber auch dann wieder ganz individuell festlegen, von der Anzahl, wie viele Spieler man behalten kann. Also es ist so eine Halbform. Man behält manche Spieler für die nächste Saison und draftet dann den Rest vom Team neu. Das gibt's auch noch.
Das habe ich selbst noch nie gemacht. Muss ich auch mal ausprobieren. Okay. Klar, und bei Dynasty dann so, gibt es natürlich am Anfang den großen Startup-Draft. Ne? Mhm. Der ist ja dann auch glaube ich, ein Grund, warum man immer mal wieder eine neue Dynasty anfängt, ist natürlich auch der Startup-Dynasty-Draft. Der ist ja spannend.
Ne? Das Schönste. Ja, wo man bin gerade wieder in zwei drin.
Wo man sich wieder den Grundstein legt und das ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Ich habe letztes Jahr gemischt. Ich habe, glaube ich, genau 50-50 Dynasty und Redraft gespielt. Ich finde, beides macht großen Spaß. Hat beides auch seine Vor- und Nachteile. Kann man auf jeden Fall mal machen. Gut, okay. Dann vielleicht für diejenigen jetzt schon mal direkt, die sagen, oh ja, Ich hab Bock und würde gerne mal anfangen, ob jetzt Dynasty oder Redraft, egal, oder mal für die Einsteiger eine Standard-Scoring-Liga zu spielen. Wo finde ich Mitspieler?
Am besten bei uns auf unserem Discord, unserem Eagles-Discord. Nein, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich sage immer, es ist besser, wenn man Leute über eine Community kennenlernt, wie jetzt, sei es jetzt von einer Fanbase, wie jetzt von uns auf dem eigenen Discord. Oder natürlich gibt es auch diese verschiedenen Kanäle auf andere Discords, von Downset Talk, sage ich jetzt mal, von Fantasy Football Podcast oder generell in solche Foren. In Deutschland gibt es noch eine relativ aktive Facebook-Gruppe, wo immer wieder mal Leute gesucht wäre. Ja, ich mag es nur nicht irgendwie über, sage ich jetzt, von der Sleeper-App, über irgendeinen Ligen-Channel eine Random-Liga beizutreten, wo dann nachher die Hälfte keinen Bock mehr hat oder so, sondern es besser ist, in so einer kleinen Community, wo sich die meisten auch kennen, da reinzukommen. Ja.
Genau. Also wenn ihr das hier hört, in diesem Fall natürlich unsere Community, genau. Da wisst ihr Bescheid. Und meldet euch gerne bei Stefan, ja, auf Facebook, im Discord oder wenn ihr nur bei Twitter seid, Eagles Germany, könnt ihr auch mal eine Nachricht schreiben. Kriegen wir alles hin. Prima. Jetzt ist Fantasy jetzt natürlich nicht nur hier Draft und Schickimicki, sondern es geht natürlich dann auch während der Season um Aufstellungen zum einen, aber auch um Trades. Und da ist es ja auch dann immer, ja, so ein bisschen die Frage, ne? Was sind so typische Trades oder was würdest du für Tipps geben, was Trades angeht?
Immer nett bleiben, ja. Einfach schon mal einen netten Text schreiben, hallo, wie sieht's aus? Ist schon mal immer ein ganz guter Anfang, oder wenn jemand schickt eine Anfrage oder schickt mir ein Trade-Angebot, wo ich jetzt auch nicht sehe, wo halt, sage ich mal, relativ einseitig ist, dann bleibe ich immer nett und sage, du, tut mir leid, ist nichts für mich, aber trotzdem danke fürs Angebot. Ja, das hilft schon mal viel. Ja. Vor allem, weil mit den Leuten, wenn man in der Liga ist, möchte man später ja auch noch traden. Ja, also wenn ich dem Ersten gleich sage, also dass er überhaupt keine Ahnung hat und mir diesen Quatsch nicht schicken soll, dann hindert es vielleicht auch mal spätere Trade-Verhandlungen. Nee, ich sage immer nett sein. Schauen, wenn man sich noch nicht auskennt, oder sich unsicher ist, ist der Trade in Ordnung, wenn ich den sofort schicke. Es gibt zig Trade-Kalkulatoren im Internet, da kann man sich ruhig mal dran orientieren. Ja, muss das nicht immer für 100% bare Münze nehmen. Aber da kann man sich gern mal orientieren oder dran absichern, zu sagen, okay, ich schicke jetzt vielleicht kein Quatschangebot raus. Und dann noch was Wichtiges bei jedem Trade. Ein Trade sollte immer beiden Seiten helfen. Das ist eine der besten Basen für einen Trade, weil dann hat man die Chance höher, dass angenommen wird. Ne? Wenn jetzt der andere hat halt viel Running Backs, aber keine Receiver, bei mir andersrum. Hey, Wide Receiver gegen Running Back hilft beiden von uns. Das ist meistens dann schon ganz schnell gemacht. Ja.
Ich glaube, das ist mit einer der größten, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Fehler, wenn man sich halt gar nicht mit dem Gegner beschäftigt und einfach irgendwas raushaut. Ne? Also mal ein bisschen mit dem Kader des Gegners beschäftigen, wenn man da auf einen Spieler scharf ist, was kann der brauchen und dann im Gegenzug was anbieten. Und ja, ich habe auch schon das ein oder andere ganz komische Angebot bekommen, auch mit ganz komischem Begleittext. Vielleicht eine kleine Anekdote letztes Jahr und habe wirklich gedacht, also macht das wirklich noch Sinn, in dieser Liga zu bleiben, und habe aber 2 Tage später eine Nachricht vom Kollegen bekommen, dass er besoffen auf dem Flughafen war in L.A. und nach einem NFL-Spiel auf dem Flieger gewartet hat und dass es ihm leid tut. Und ja. Ja, also es kann alles passieren. Es ist ein Spiel, es macht Spaß.
Genau, es soll Spaß machen.
Man lernt auch andere Leute kennen. Und bei Trades nicht zu viel Quatsch machen. Es gibt ja auch den sogenannten Trade-Block. Also man kann ja auch Spieler anbieten, in Anführungszeichen, und so sagen, hier, der steht bei mir quasi im Schaufenster. Und da frage ich mich auch manchmal, sollte man seine Aktien zu welchem, wenn sie gerade fallen, verkaufen oder wenn sie steigen?
Am besten, wenn die anderen meinen, dass sie steigen.
Ja, ja. Ja, weil ich sehe das häufig in Ligen, ne? Also keine Ahnung, Running Back XY verletzt sich, einen Tag später macht der Besitzer Trade Block.
Ja.
Ja, also,
ja, typische Vorgehensweise. Das, ja. Also ich finde es ist manchmal wichtig, es gibt aktivere Ligen oder Ligen, die nicht ganz so aktiv sind, auch in den Ligen, wo man nicht ganz so aktiv ist, dass man es einfach mal ein Zeichen gesetzt hat, dass die Leute das auch wirklich mal registrieren. Besser ist es noch proaktiv, die Leute anzuschreiben. Wie gesagt, du, wie sieht's aus? Ich habe Running Back XY, der Starter hat sich verletzt, er hilft dir mehr. Ja, einfach mal kurz anschreiben. Proaktiv, finde ich, kommt immer besser oder hat er höhere Erfolgschancen, wie rein auf den Trade-Block setzen und darauf zu warten.
Ja. Gut, wenn wir jetzt NFL-Fans sind und Fantasy spielen, was kann man denn sagen, lässt sich jetzt wirklich so übertragen vom echten Feld ins Fantasy und wo sind Unterschiede?
Es gibt gute NFL-Spieler, die schlecht für Fantasy sind und es gibt gute Fantasy-Spieler, die schlecht in NFL sind. Es gibt beides, also es lässt sich nicht immer übertragen. Was man übertragen kann oder übernehmen von der NFL, sind Situationen, die geschaffen werden, wo man dann weiß, okay, das ist ein Anzeichen dafür, das ist jetzt gut für die Wide-Receiver-Gruppe dieses Teams. Das ist gut für die Running-Backs, weil die Coaches sehr run-heavy sind. Sie haben sich verstärkt an der O-Line mit O-Linern, die gut im Run-Blocking sind. Also diese Standardsachen, wo man dann, natürlich ist das wieder so eine kleine Notiz zur Evaluation der einzelnen Spieler, und man sagt, pass auf, die könnten mehr auf den Run setzen zum Beispiel. Der Running Back wird jetzt noch nicht so hoch geschätzt, aber der könnte viel Arbeit bekommen, was dann gut ist für Fantasy. Ob der dann nachher der beste Running Back der NFL ist, das ist erstmal egal. Hauptsache, er bekommt die Workload. Und dort kann man das ein bisschen ableiten. Bestes Beispiel momentan gerade die Chicago Bears. Die machen dem Quarterback, den sie ja draften, ein gemachtes Netz. Ja. Man sagt ja eigentlich immer, Rookie-Quarterbacks brauchen Zeit, sich zu akklimatisieren. Jetzt so die Bedingungen, wie sie jetzt in Chicago sind, und da kommt einer hin, der hat schon Traumbedingungen und der kann dann vielleicht auch schon viel früher produzieren, was hingegen dann gut ist, wieder, oder was ein Zeichen dafür sein kann, dass er dir auch in Fantasy weiterhilft.
Oder? Ja, oder man könnte sagen, Saquon Barkley ist bei den Eagles mehr wert als bei den Giants, oder?
Ganz klar. Also, ja, es, okay. ich sag immer, es kommt immer drauf an. Man kann auch das Kontra dazu machen und kann sagen, ja, aber er kriegt weniger Touchdowns. Ja, er muss jetzt nicht mehr alles machen. Ja, also in Fantasy ist ganz wichtig Volume. Ja, die Wide Receiver, denen muss der Ballhaufe zugeworfen werden, die Running Backs müssen 18 Mal im Spiel den Ball bekommen und noch Pässe fangen und die Tight Ends am besten auch und in der Red Zone. Das ist schon mal ganz wichtig. Ob das Team dann Real NFL, die Giants, die Jets oder sonst irgendwas sind, ist erstmal egal. Wohingegen natürlich gute Teams, bessere Umstände, höhere Chance zu scoren. Kann man dann auch wieder da in die Richtung drehen.
Ja, ja, gut, okay. Also man muss schauen, es geht, also wir sind wieder ganz am Anfang, wieder beim Scoring. Wer die Scorings seiner Liga kennt, der weiß dann meistens auch, okay, wo drauf Wert gelegt wird. Und ja, wo es gibt ja auch manchmal Scorings mit Minuspunkten für gewisse Aktionen und sowas. Dementsprechend muss man sich dann die Spieler zusammensuchen. Welche Apps sind denn, du hast gesagt, es gibt verschiedene, welche genau? Da müssen wir vielleicht nochmal kurz.
Der Favorit momentan natürlich bei allen, die Sleeper-App. Ja, ist auch mein persönlicher Favorit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten. Wie kommst du denn mit der Sleeper-App zurecht?
Ich spiele nur Sleeper.
Ja, ja.
Weil ich, also aus dem einfachen Grund, ich möchte nicht mehrere Apps dafür bedienen. Das, mir reicht eine und deswegen bleibe ich dort. Aber ich kann jetzt gar keinen Vergleich ziehen, weil ich auch nur Sleeper bisher gespielt habe. Okay. Also ich weiß das gar nicht.
Okay. Nee, das gibt es dann halt den Standard auch zum Beispiel noch auf der NFL-Seite, der aber sehr basic ist. Yahoo, ESPN haben ihre eigene Apps. Dann gibt es noch, glaube ich, welche, die sind nur browserbasiert. Da gibt es, glaube ich, gar keine Apps. Das sind My Fantasy League und Fantrax. Aber ich lasse mich da gern korrigieren. Aber die meistgenutzte App momentan ist die Sleeper-App. Also vor allem auch jetzt, sage ich jetzt mal, in der europäischen Fantasy-Community. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist.
Ja, also.
Genau.
Ja. Gut. Okay. Ja. Also, Fantasy für Einsteiger mal so kleines Roundup gegeben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Fragen habt, die auch noch stellen. Das Ganze heißt aber auch Fantasy Update, weil wir möchten ja auch ein bisschen was Aktuelles besprechen. Und jetzt wurde ja dieser Hip-Drop-Tackle gebannt. Und das hat möglicherweise auch Auswirkungen auf Fantasy. Welche?
Ja, also ob es Auswirkungen haben wird, bin ich mir nicht sicher. Ja, es ist eher so eine kleine Bold Prediction von mir, da im Grunde mit der Verteidigung jetzt natürlich wieder Möglichkeiten genommen wäre, Spieler zu tackeln, die größer, schwerer und schneller sind. Also ich sage, deswegen ist meine kleine Bold Prediction, dass wir nächstes Jahr einen Anstieg von Titans oder Pässe auf Titans, gerade in die Flats, wo sie dann gegen den Nickel oder einen Slot Corner stehen, weil wie will der sie dann aufhalten? Ja, der kann ja dann kann versuchen, tief reinzugehen. Und ich meine, das werden die OCs oder die Offenses versuchen, besser auszunutzen und deswegen mehr Liebe für Tight Ends.
Okay, also Tight End Wert steigt. Ich hätte jetzt vielleicht auch gesagt, Spieler, die vielleicht generell ganz gut in Yards After Catch sind.
Zum Beispiel auch,
also ja. So die typischen Yard-After-Catch-Monster, die es so gibt, die werden vielleicht sogar noch etwas mehr, noch mehr Bälle sehen, sich noch mehr scoren möglicherweise, mehr Yards erzielen und damit mehr Punkte in Fantasy. Das ist spannend. Allerdings natürlich auch die Frage, wie die Liga das jetzt auslegt. Ne? Also, es ist noch ein bisschen schwammig. Ne? Der eine Ref wird vielleicht das so sehen, der andere nicht. Und das kann man jetzt in Fantasy natürlich überhaupt nicht beurteilen. Also bei den Drafts jetzt. Vielleicht spekuliert der ein oder andere.
Natürlich, natürlich. Kann natürlich auch sein, dass, wie gesagt, das mit der Unsicherheit auch noch anhält und dass das auch, sage ich jetzt mal, den Defensive-Spieler halt auch, wenn er sich unsicher ist, darf er jetzt nicht eher noch mal ein bisschen zögert oder dann nicht so voll reingeht. Wir werden sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, wenn ihr neugierig seid, meldet euch zum Fantasy-Spielen. Das war jetzt mal so ein kleiner Einstieg hier von uns. Wir werden wahrscheinlich dann in den nächsten, wenn wir uns wieder hören, vielleicht mal ein paar Spezialthemen behandeln. Stefan, was schlägt dir so vor? Wollen wir mal tiefer dann in Drafts gehen, in die Rookies gehen, was hast du dir so vorgestellt?
Wir können auch gern ein wenig tiefer in das Thema Draft gehen. Ja. Was ich noch sagen wollte, du hast es vorher schon angesprochen und es ist nochmal eine ganz große Bitte. Ich sehe es, wie gesagt, jedes Jahr, es sagt auch jeder im Grunde, mit der über Fantasy Football spricht. Und ich kann es selber schon bald alles nicht mehr hören, aber ich sehe es jedes Jahr, dass es die meisten dann noch nicht so ganz drin sind. Beachtet euer Scoring. Wie viele Spieler ihr aufstellen müsst, was ihr für Scoring habt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was das für Auswirkungen hat, weil es, wie wir vorher schon gesagt haben, das kann manche Spieler komplett, Projections komplett umwerfen. Fragt jemand. Ja, weil man kann sich so dann auch echt auch ein bisschen den Spaß dran versauen, wenn man das nicht immer registriert, die Feinheiten, und dann deswegen, gerade jetzt in so einem mehrjährigen Format wie Dynasty, was dann schon einen zurückwirft. Rule number one, know your league settings. Das war's eigentlich.
Ja, das auf genau. jeden Fall.
Und als Idee, wie gesagt, ja, oh, gucken wir was mal. Wir mal da machen. Falls hat, vielleicht hat ja auch jemand einen Vorschlag oder möchte mal was hören und dann können wir schauen. Soll er mal was in den Fantasy Football Channel von Eagles Discord schreiben, wenn da jemand irgendeine Frage hat, Idee.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schreibt es gerne rein. Wir können uns dann ein bisschen tiefer um Spezialthemen kümmern. Und natürlich beim Update geht es natürlich auch immer um irgendwas Aktuelles. Und ja, da steht ja demnächst dann einiges an. Welche Rookies sind Fantasy-relevant?
Alle.
Startup, Dynasty, Drafts und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben wir alle, okay. Da haben wir einiges an Themen. Du als spezieller Dynasty Erfahrene, da natürlich, da können wir natürlich ganz viel drüber reden. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge wie IDP, also wo auch mit Defense-Spielern gespielt wird. Machst du das auch, Stefan, oder ist das nicht so?
Wenn ich das anfange, dann zieht meine Frau doch aus. Wenn ich das auch noch anfange. Irgendwo muss ich Grenze machen.
ja, völlig verständlich. Ich habe es letztes Jahr einmal ausprobiert, aber ich fand es dann auch, das ist dann schon schwierig. Aber es gibt natürlich Defense-Freaks, denen das man natürlich auch Spaß macht. Da ist das Scoring dann, besteht dann aus Tacklings und Interceptions und sowas. Das gibt es auch. Also gerne Vorschläge für Themen beim Fantasy-Update oder Birds of Fantasy hier unregelmäßig, regelmäßig mit Stefan. Stefan, danke für heute.
Danke dir, Carsten.
Dir einen schönen Tag noch und bis zum
nächsten Mal. Ciao, viel Spaß.